HR Info. Wissenswert.
Wir werden in dieser Sendung einmal da ansetzen, wo die Nachrichten üblicherweise aufhören. Wenn, wie so oft jetzt, von Flüchtlingsströmen berichtet wird, von Katastrophen auf dem Mittelmeer oder von Schleusern. Was erwartet die Menschen, die lebend bis Europa durchkommen? Wie sieht eigentlich das Ankommen am ersehnten Ziel, zum Beispiel in Deutschland, aus? Mein Name ist Heike Liesmann.
Guten Morgen, Extra-Ausgabe der Nachrichten im Ersten. Wir wollen Sie auf dem Laufenden halten über den Albtraum, der sich gerade vor der Küste von Lampedusa ereignet.
Auf der griechischen Insel Rhodos sind nach Angaben der Küstenwache rund 90 Flüchtlinge gestrandet. Das Holzschiff, auf dem sich die Menschen befanden, war offenbar vor der Küste auf einen Felsen geprallt und gesunken.
An der bulgarischen Grenze zu Serbien sind die Leichen von 4 Flüchtlingen entdeckt worden. Polizeiangaben zufolge handelt es sich bei den Toten um Männer aus Syrien und dem Irak. Es gebe keine Anzeichen von einem Gewaltverbrechen.
Etwa 50 afrikanische Flüchtlinge haben die Grenzanlagen von Melilla überklettert und sind in die spanische Nordafrika-Exklave gelangt. Aus Polizeikreisen verlautete, mehrere Gruppen Afrikaner hätten an verschiedenen Stellen gleichzeitig versucht, von Marokko aus die 6 Meter hohen Grenzzonen zu überqueren.
Es sind immer wieder verstörende Berichte. Wir können es kaum glauben, was Menschen auf sich nehmen, um zum Beispiel nach Deutschland zu kommen. Aber wie kommen sie tatsächlich hier an? Wie werden sie empfangen und von wem? Ricardo Mastrocola begleitet seit mehr als einem Jahr Flüchtlinge. Bis sie überhaupt wieder ein Leben beginnen können, gilt es einiges zu meistern. Davon haben wir meist keine Vorstellung. Ricardo Mastrocola beschreibt sie für uns, die Stationen des Ankommens.
Wer in Europa ankommt, hat sein nacktes Leben im Gepäck. Und was auch immer noch geschehen mag, für die meisten ist die ungewisse Zukunft als Flüchtling in Europa doch die größte Chance ihres Lebens. Sie wissen auch, diese Chance wird größer, je weiter sie nach Norden kommen. Nach Frankreich, nach Deutschland oder nach Schweden. Mit Hilfe von Schleusern, in Kofferräumen, in Kleinbussen oder in Fernzügen. Die Bahnhöfe von Mailand, Wien oder München sind Flüchtlingsdrehkreuze. Und Frankfurt gehört auch dazu. Hauptbahnhof Frankfurt, Gleis 24. Der Eingang zur Polizeiwache im Bahnhof ist unauffällig. Draußen eine Klingel, eine kleine Kamera, dann ein Surren und die Tür öffnet sich. Drinnen niedrige Decken, ein Gefühl von Enge. Links ein paar uniformierte Beamte, die sich unterhalten. Rechts auf einer Sitzbank 3 Männer mit dunkler Hautfarbe und müden, aber wachsamen Augen. Eine Treppe darüber, im ersten Stockwerk der Polizeiwache, wartet Dienstgruppenleiter Matthias Wolf auf mich. Sein Büro ist ein schmaler Schlauch. Auf dem fast leeren Tisch stehen ein Computer und ein Telefon.
Also es ist oft so, dass sie hierher kommen, selber klingeln. Es gibt die Situation, dass sie irgendwelche Bahnhofsmitarbeiter ansprechen, die dann den Personenkreis hierher bringt. Oder aber auch, wenn eine Streife draußen ist von uns oder auch ähnlich Uniformierte, also Mitarbeiter der Bahn, dass wir entsprechend informiert werden oder die dann entsprechend auch mit hierher bringen.
Flüchtlinge suchen aktiv den Kontakt zu Beamten, das ist die Regel, betont Matthias Wolf. Sie wollen sich hier offiziell als Asylsuchende outen. Aber zuerst sind die Polizisten dran, stellen ihrerseits viele Fragen nach Papieren, nach Namen, nach genauer Herkunft, nach den Fluchtwegen, nach Schleusern. Konkrete Antworten gibt es aber selten.
Man kriegt noch so ganz grob gesagt Afghanistan, Irak, dann die Türkei, Griechenland und hierher. Und wer so ein bisschen mit dem Finger auf der Landkarte entlang geht, weiß, dass dazwischen noch andere Länder sind. Man stellt sich dann oft die Frage, dürfen Sie es nicht sagen, wie auch immer, aber im Prinzip der Weg ist ja ein längerer. Es sind unter Umständen noch Seewege dazwischen, da sind verschiedene andere Länder dazwischen. Da ist die Art und Weise, wie sie hergekommen ist dazwischen, also Fahrzeug irgendwo hinten im Kofferraum, wie auch immer, nachvollziehbar ist es in den wenigsten Fällen.
Der Bundespolizist Matthias Wolf kennt nur die Fälle, die mit dem Zug hier ankommen. Züge aus Paris, aus Basel oder aus Wien. Im Schnitt kommen 7 bis 8 Flüchtlinge pro Tag. Schon fast 1000 haben von Januar bis Mai 2015 diese Polizeiwache von innen gesehen. Nach ein paar Stunden auf der Wache bekommen sie das erste gestempelte deutsche Papier in die Hand gedrückt.
So eine Anlaufbescheinigung, das ist, ich sage jetzt mal, ein DIN-A4-Blatt, wo drauf steht, wie sie heißen, Nationalität und dass sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort, nämlich die hessische Erstaufnahmeeinrichtung, auch zu melden haben. Es ist dann so, dass sie mit entsprechenden Fahrkarten ausgestattet werden. Über die Bahnhofsmission erhalten wir die Fahrkarten. Wenn sie nicht die Möglichkeit haben, die auch selber zu kaufen, werden in einem Zug Richtung Gießen zur hessischen Erstaufnahmeeinrichtung geschickt und steigen dann entsprechend in Gießen aus.
Mit der sogenannten Anlaufbescheinigung in der Hand und der Fahrkarte in der Tasche geht es von Frankfurt aus in Richtung Gießen. Halt, sagt Matthias Wolf, als ich das Mikrofon eigentlich schon ausgeschaltet habe und einpacken will. Er hält mir ein Handy hin, ein Bild von drei kleinen, in Folie verpackten Teddybären. Der Polizist will mich nicht gehen lassen ohne die folgende Erzählung. Von einer Polizeiwache, in der es nicht nur bürokratisch zugeht, wo es nicht nur um Pflichten und Vorschriften geht, sondern eben auch um Menschen. Es geht um die einen, die eine weite Reise hinter sich haben, und um die anderen, die Polizisten, die das jeden Tag sehen, erleben und versuchen zu verstehen.
Weil wir ja kleine Kinder auch oft dabei haben, haben wir jetzt hier so ein paar Teddybären bekommen, die wir den Kindern dann geben können. Die sind jetzt auch entsprechend frisch. Normalerweise eigentlich im Rahmen von irgendwelchen Rettungsmaßnahmen in der Richtung, da sind die wohl auch her, haben wir einen ganzen Karton voll entsprechend bekommen. Was wir auch haben, ist so ein Spielkoffer unten für die Kinder, damit die auch beschäftigt sind. Beziehungsweise alte Spielzeuge von Kollegen, die das mal so mitgebracht haben, die sie zu Hause nicht mehr brauchen, weil die Kinder schon größer sind. Und hier freuen sich die Kleinen. Ist manchmal dann ganz lustig, wenn sie durch die Ware dann durchgehen. Dann sind sie beschäftigt und man kann sich dann halt auch entsprechend um die Eltern dann kümmern. Dann ist der Empfang auch ein anderer, ja. Das auf jeden Fall.
Deutsche Polizisten, die Flüchtlinge gut behandeln, mit einer kleinen Geste willkommen heißen. Das sollte selbstverständlich sein. Das ist der Polizei vielleicht gerade jetzt besonders wichtig zu betonen. Es hat Zwischenfälle gegeben, anderswo. Gewalt, Schikane, Übergriffe von Beamten auf Flüchtlinge. In Sichtweite des Bahnhofsgebäudes in Gießen, einem über 100 Jahre alten Mauerwerk mit rotem Sandstein, liegt die hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. hr-Info-Reporter Klaus Pradella berichtet von dort regelmäßig.
Ein großer Schlagbaum versperrt die Einfahrt, man muss durch eine Drehtür. Dahinter sieht es noch genauso aus wie vor 30 Jahren, als hier Flüchtlinge und Übersiedler aus der DDR aufgenommen wurden. Es sind nach wie vor die gleichen sechs inzwischen in freundlichen, bunten Farben getünchten dreigeschossigen Gebäude, in denen die Menschen in Mehrbettzimmern zusammenleben. Der Speisesaal ist wegen des hohen Andrangs schon lange zur Unterkunft geworden, und weil auch das nicht ausreichte, wurden im ehemaligen US-Depot am anderen Ende der Stadt frühere Mannschaftsgebäude zu Flüchtlingsunterkünften. Fast 5000 Menschen leben hier so in Gießen. Wenn sie ankommen, dann gibt es erstmal ein Paket mit Bettwäsche, Handtüchern, eine Zahnbürste, Seife und ähnliches. Dann werden die Flüchtlinge zu ihrer Flucht, den Fluchtgründen und familiären Beziehungen befragt. Sie werden medizinisch untersucht und sie können hier auch den Asylantrag stellen. Das alles gehört zum Aufnahmeverfahren und dauert 6 bis 12 Wochen. Erst dann geht die Reise weiter in die hessischen Landkreise.
In klimatisierten Reisebussen, diesmal müssen die Flüchtlinge nichts für den Transport bezahlen, werden Flüchtlingsgruppen zur nächsten Station ihres Ankommens in Deutschland gefahren. Sie wissen nur grob, was sie am Abend erwartet, wenn sie die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen verlassen. Es ist später Nachmittag. Zwischen ein paar unansehnlichen Wohncontainern wartet Halima Gutale auf die Neuen. Sie ist bei der Stadt Pfungstadt angestellt, als Flüchtlingsbeauftragte. Sie ist Somalierin und lebt seit 20 Jahren in Pfungstadt. Einen Tag zuvor hat sie von den Zuständigen im Landkreis Darmstadt-Dieburg erfahren, dass 4 Menschen nach Pfungstadt gebracht werden. Sie hat nur Anhaltspunkte, weiß kaum mehr als die Personalia und hat kaum Zeit zu überlegen, wie sie sie unterbringen kann. 2 junge Syrer und 2 Irakerinnen, Mutter und Tochter. Vor der Unterkunft sieht es nicht einladend aus. Im kleinen Hof steht Sperrmüll. Rundherum Industrie und Gewerbe. Dann ist plötzlich Bewegung auf der Straße. Ein blauer Kleinbus parkt und spuckt Sozialarbeiter des Landkreises aus. Und 2 Frauen, die Flüchtlinge aus dem Irak, Mutter und Tochter. Beim Blick auf das neue Zuhause wirkt die Jüngere entsetzt. Wo kommen Sie her, frage ich sie.
Bagdad.
Was sollen wir hier? Meine Mutter ist krank.
Drinnen wird es noch schwieriger. Die Irakerin erklärt, dass ihre Mutter ins Krankenhaus muss und dass man sie hier nicht zurücklassen kann. Sie wiederholt immer wieder, was ist, wenn es meiner Mutter schlechter geht?
What can I do it? What can, if she's sick, what can I do it? Please.
Das Ankommen schmerzt, offensichtlich, und die Ungewissheit, was morgen und übermorgen geschieht. Halima Gutale, die Flüchtlingsbetreuerin, kennt das und hört zu.
Ganz ruhig. Ich gebe jetzt meine Telefonnummer, wenn was ist, dann...
Die Irakerin lässt sich nicht beruhigen, auch als Halima Gutale versichert, dass sie sie immer anrufen kann. Die Flüchtlingsbetreuerin erkennt keine schlimme Verletzung. Sie hat keinen Krankenschein gezeigt bekommen und hat deshalb keine Information zu irgendwelchen Krankheiten. Also vertraut sie ihrem gesunden Menschenverstand. Sie sieht eine alte Frau mit verbundener Hand, die sich schon angeregt mit anderen Bewohnern unterhält. Und sie sieht vor allem eine aufgeregte Tochter, die mit den Nerven einfach am Ende ist.
Sie muss ankommen. Und wenn sie krank ist, mache ich auch notfalls einen Termin. Weil wir haben ja bestimmt keine Krankenschein jetzt.
Momentan ja, nicht. Dann, aber ist, wenn das Notfall ist,
ja, ich dann gehen wir mal hin.
Als Halima Gutale mit den Kollegen vom Landkreis die Unterkunft verlassen will, läuft die Irakerin hinterher. Sie will nicht wahrhaben, dass sie bleiben muss. Warum tun Sie das? Wollen Sie mich umbringen? Ruft die Irakerin ihr noch hinterher. Sie bleibt anonym, weil keine Zeit war, sie nach Namen oder Alter zu fragen. Halima Gutale steigt ins Auto und schlägt laut die Tür zu. Erstmal Luft verschaffen.
Wenn Sie rebellieren, weil so geht's nicht. Sie müssen eingewöhnen, ja, und man hilft, wenn was ist, ja, werde ich auch, wenn Mitternacht ist, vorbeikommen. Das ist kein Thema. Aber wenn jemand dir nicht zuhört, noch nicht mal seinen Schlüssel nehmen will, ja, da kann man. Ich lasse sie erstmal sich beruhigen, weil alle anderen haben ja meine Nummer. Wenn was ist, werden die mich anrufen.
Ein paar Minuten später parkt die Flüchtlingsbetreuerin vor einem alten Haus, mitten im Wohngebiet von Pfungstadt. Dort werden die anderen beiden Flüchtlinge wohnen, die beiden Syrer, ein junger Erwachsener und ein Mitdreißiger. Sie haben die ganze Zeit im Kleinbus ausgeharrt. Seit sie auf der Flucht sind, haben sie vor allem eines gelernt, das Warten. Jetzt dürfen sie einziehen in eine WG, in der schon zwei andere Syrer leben. Vier Männer also, die sich ab jetzt zwei Zimmer, ein Bad und eine Küche teilen. Der ältere Neuankömmling heißt Musa und macht einen sehr müden Eindruck. Halima Gutale gibt ihm frische, noch verpackte Bettwäsche und Küchengeschirr. Während Musa noch ungelenk herumsteht, etwas verunsichert von der neuen Wohnsituation, macht es ihm einer der beiden Syrer, die schon hier wohnen, etwas leichter. Er macht ihm das Bett. Eine schöne Geste. Halima lächelt. Hier klappt der Anfang ganz gut. Musa und der andere Neue sollen gleich am nächsten Tag mit ihren Papieren aufs Amt kommen.
You come tomorrow? Ja, Stadthaus.
Stadthaus.
Stadthaus. Ja, zu mir, ja? Halima.
Ciao. Pfungstadt hat an diesem Tag vier neue Bewohner gewonnen. Aber dass das Ankommen nicht leicht ist für alle, nicht für die Flüchtlinge und nicht immer für die Helfer, hat dieser Tag auch gezeigt. Die verzweifelte Irakerin ruft nicht mehr an. Später im Büro kann Halima Gutale etwas aufatmen, was diesen Fall angeht. Sie hat einen Fax bekommen vom Landkreis mit ein paar Informationen über Mutter und Tochter aus dem Irak. Und ein Krankenschein ist jetzt auch da. Tatsächlich hat die ältere Irakerin gesundheitliche Probleme, aber nichts Lebensbedrohliches. Jetzt erst erklärt sich all die Angst der Tochter. Am nächsten Tag können die Irakerinnen zum Arzt. Halima Gutale hat Sprechstunde im Pfungstädter Stadthaus, jeden Vormittag. Sie hat schon einen Zahnarzttermin für eine pakistanische Mutter vereinbart. Sie hat einem Flüchtling erklärt, dass er Handyrechnungen sofort bezahlen muss, weil die Mahngebühren sonst in die Höhe schnellen. Sie hat sich um die Einschulung junger Serben gekümmert. Jetzt sitzt Ahmed Ibrahim vor ihr, zusammen mit einem Marokkaner, der seit Jahren in Pfungstadt lebt, sich mit Ibrahim angefreundet hat und für ihn übersetzt. Ibrahim hofft, dass er seine Frau und seine fünf Kinder aus Syrien nachholen kann.
Und seine Kinder sind noch klein.
Klein.
Die zwei, drei und fünf. Die Große ist 10 Jahre alt. Ja, und weil jeden Tag kommt schlimmer. Jeden Tag kommt Krieg, jeden Tag kommt noch was. Ja. Und hat Angst, einmal ruft Frau und die sagt, deine Kinder sind alle gestorben oder Frau ist gestorben und so. Deswegen will ich das schnell wie möglich die Kinder hier nach Deutschland kommen.
10 Monate lang hat er seine Kinder nicht gesehen und es werden von diesem Tag an nochmal 3 Monate vergehen, bis er sie wirklich in die Arme schließen kann. Für Halima Gutale ist es ein ganz normaler Vormittag. Sie kümmert sich um Dutzende Schicksale, besser gesagt um die Hürden des Alltags. Um die ständige, manchmal zähe Kommunikation mit Behörden, mit Ämtern, mit Ärzten. In anderen hessischen Gemeinden sind Flüchtlinge noch stärker auf sich gestellt, weil die Sozialarbeiter nur ein paar Stunden pro Woche in Reichweite sind. Hier in Pfungstadt haben sie das Glück, dass Frau Gutale fast jeden Tag erreichbar ist. Der Bürgermeister Patrick Koch hat entschieden, dass die Gemeinde eine festangestellte Betreuerin braucht. Und sie wird gebraucht. Aber die größten Probleme kann sie nicht lindern. Das Gefühl, in der Schwebe zu leben. Viele kommen vor allem mit einer Sache nicht klar, mit dem Warten.
Es gibt einige, die schon über eineinhalb Jahr da sind, zwei Jahre. Und bis jetzt keine Ahnung haben, wie aber mit denen so weitergeht. Und das ist das Schlimmste. Wobei ich sage, unsere Flüchtlinge, die syrische Flüchtlinge, und die sind noch nicht mal angekommen, haben Anerkennung. Und dann müssen die, fallen die von unserer Flüchtlingsbetreuer raus. Ja, und müssen für sich selber sorgen und die wissen noch nicht mal, womit sie anfangen sollen. Und ob das auch gut ist, ist auch eine andere Sache, weil man eigentlich Anerkennung hat, blauer Pass hat und dann bist du wie jeder andere Ausländer, dann musst du alleine für dein Leben sorgen und die sind noch nicht so weit.
Der blaue Pass, von dem Halima Gutale spricht, ist ein Reisedokument, das Flüchtlinge erhalten, sobald sie anerkannt sind. Damit wechseln sie in einen anderen Verantwortungsbereich, nämlich in den der Arbeitsagenturen. In der Praxis heißt das oft Hartz IV und eine komplett neue Behördenstruktur, mit der viele Flüchtlinge nicht so leicht zurechtkommen. Vielen Syrern geht es so. Und trotzdem werden sie von den anderen Asylsuchenden beneidet. Von Somaliern, von Eritreern oder von Pakistanern, die oft unerträglich lange warten müssen, bis ihr Fall entschieden wird. Auch Betlem und Henok aus Äthiopien fragen sich, wie lange sie noch warten müssen. Sie wohnen einen Steinwurf entfernt vom Stadthaus in Pfungstadt, in einem alten Mehrfamilienhaus, umgewidmet zur Flüchtlingsunterkunft. Die beiden setzen sich auf die Bettkante, ich auf den Stuhl am kleinen Tisch. Damit ist der Raum voll. Während Halima Gutale die Flüchtlingsbetreuerin in Arbeit versinkt, sitzen diese beiden Äthiopier, 27 und 28 Jahre jung, gut ausgebildet, mit Hochschulabschluss, seit über einem halben Jahr in diesem Zimmerchen und hoffen auf gute Nachrichten von der Ausländerbehörde. Sie sind aus politischen Gründen Hals über Kopf geflohen. Auf dem kleinen Nachttisch liegt Lernstoff, ein dicker Stapel Bücher und vollgeschriebene Hefte aus dem Deutschkurs. Ins Deutschlernen stürzen sie sich, das ist das Einzige, was sie haben.
Die Sprache ist wirklich schwierig, aber wir tun unser Bestes. Wir wollen hier ein Leben beginnen, hier arbeiten, wir werden sehen.
Sie hatten ein gutes Leben in Äthiopien, erzählt Betlem, ein großes Haus, einen guten Job. Sie mussten fliehen vor Verfolgung. Wollten ihre Heimat und ihre Familie eigentlich nicht verlassen, sagt Henok.
Sie fehlen uns sehr.
Die beiden sehen müde aus. Das Warten hat sie ausgezehrt. Henok wirkt lustlos.
Es ist langweilig. Wir sind viel zu Hause, wir machen nichts. Wir gehen nur morgens zum Deutschkurs und kommen wieder her. Wir sind untätig. Es ist ein wenig langweilig. Ach, es ist nicht ein wenig langweilig hier. Wir langweilen uns ganz schrecklich hier. Entschuldigung.
Ich muss an Zimmerpflanzen denken, die nicht gegossen werden. Langeweile gepaart mit großer Hoffnung und vielen Ängsten. Ganz andere Ängste, als sie der eine oder andere Pfungstädter hat. Ich frage, ob sie viel Fernsehen schauen. Ja klar, sagt Betlem, viel zu viel. Um was geht es bei diesen Pegida-Nachrichten, fragt er mich.
Ich verstehe es nicht richtig. Wir haben es im Fernsehen gesehen.
Was ist das? Sind die gegen Muslime oder sind die gegen Ausländer?
Und da gibt es noch andere, Legida.
Betlem und Enoch hören interessiert zu, als ich zu erklären versuche, was in Deutschland passiert. Zwei sympathische Menschen sitzen da. Sie heißen in Wirklichkeit anders. Die Stadt, aus der sie kommen, ihren beruflichen Hintergrund, all das soll ich nicht nennen, denn sie haben Angst um ihre Familie. Alles, was wir bisher gehört haben, ist in den ersten Monaten des Jahres 2015 geschehen. Ankunft, Erstaufnahme, die erste Unterkunft. Spulen wir in die Gegenwart. Es hat sich einiges getan. Die Stadt Pfungstadt hat 1-Euro-Jobs geschaffen, um die Wartezeit einiger Flüchtlinge zu überbrücken. Enok, der Äthiopier, arbeitet jetzt als Bürohilfe im Stadthaus. Seine Frau Betlem hilft im städtischen Kindergarten. Andere arbeiten bei der städtischen Obdachlosenhilfe mit oder pflegen den Friedhof. Und wieder andere suchen sich selbst Jobs. erinnern wir uns an Ahmed Ibrahim, den Syrer, der in der Sprechstunde saß bei der Flüchtlingsbetreuerin Halima Gutale und Angst hatte um seine Kinder. Sie sind mittlerweile heil angekommen in Pfungstadt und haben ihr neues Leben hier begonnen, im Kindergarten und in der Schule. Erinnern wir uns auch an Musa, den Syrer, der mit dem Kleintransporter angekommen ist. Es hat sich herausgestellt, dass er ein begnadeter Schachspieler ist und er bereichert jetzt den örtlichen Schachclub, trainiert den Nachwuchs. In der Liga hat er bisher jedes Spiel gewonnen. Auch er wartet auf seine Familie aus Syrien. Mutter und Tochter aus dem Irak warten noch auf Antwort der Behörden, aber auch sie haben sich beruhigt und mit der Lage arrangiert. Mir bleibt ein Interview in Erinnerung, das ich 2014 mit dem Bürgermeister eines kleinen Dorfes an der Südküste Siziliens gemacht habe, mit Luigi Amatuna. Dabei hat er Folgendes gesagt.
Wir erleben gerade einen Exodus biblischen Ausmaßes. Wenn es stimmt, dass auf der anderen Seite des Meeres 800.000 Menschen auf die Überfahrt warten, müssen wir uns wirklich große Sorgen machen.
Was hat das mit Pfungstadt oder mit Hessen zu tun? Naja, wir können sicher sein, dass diese Zeit der Flucht und Wanderung in den reichen Norden der Welt andauern wird. Auch die Pfungstädter wissen das. Die Stadt wird in diesem Jahr eine große, moderne Unterkunft bauen für rund 100 Neuankömmlinge. Und über ein weiteres Haus für Flüchtlinge wird auch schon nachgedacht.
Neue Bürger werden kommen in Gemeinden wie Pfungstadt, Kassel, Frankfurt und anderen Städten. Ricardo Mastrocolas Bericht über die erste Zeit am Beispiel einer hessischen Stadt zeigt, es ist beileibe nicht leicht, hier anzukommen, auch wenn es das ersehnte Ziel ist und Rettung bedeutet. Mehr als 51 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Laut UNO flüchten rund 2/3 dieser 51 Millionen innerhalb ihres Landes, sind also sogenannte Binnenvertriebene. Nur 16 Millionen gelten völkerrechtlich als Flüchtlinge. Viele von ihnen fliehen über die Grenze ins Nachbarland, in der Hoffnung, in ihr Zuhause zurückkehren zu können.
HR Info. Wissenswert.
Ein kurzer Überblick zeigt, was diese Zahlen für Hessen bedeuten.
Dass wir auch weiter Flüchtlinge willkommen heißen werden, ja müssen, das sagen die neuesten Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes, Stand 3. Juni 2015. 26.600 Personen erhielten Ende 2014 in Hessen Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das waren 11.600 oder 78% mehr als im Jahr zuvor. Die meisten, die in Hessen Aufnahme fanden, stammen aus Syrien, aus Afghanistan, Pakistan und Iran. Auch aus Europa fliehen Menschen hierher, die meisten aus Kosovo und Albanien. Das Land Hessen prognostiziert für das aktuelle Jahr 2015, dass etwa 40.000 Menschen nach Hessen kommen werden. Das sind monatlich 1.650 Flüchtlinge, die eine Bleibe brauchen. In der Regel wird für sie ein Pauschalbetrag von monatlich 555,12 € bereitgestellt. Das bedeutet für Hessen ein Mehrbedarf für dieses Jahr von 30 Millionen Euro.
In den Jahren nach Kriegsende von 1945 bis 1949 kamen in Hessen mehr als 600.000 Flüchtlinge unter. Zeitweise erreichten den Frankfurter Hauptbahnhof täglich Züge mit über 1.000 Menschen. Insgesamt hatte das neu gegründete Bundesland Hessen Anfang der 50er Jahre unter seinen 4 Millionen Einwohnern circa 1 Million Flüchtlinge. Ein Rückblick, der nachdenklich machen kann. Wir leben in Hessen also schon immer mit Flüchtlingen und Vertriebenen. Es werden wieder Menschen in Hessen ankommen. Sie werden Gemeinden zugeordnet und dann heißt es warten. Warten auf die endgültige Entscheidung, Asyl ja oder nein. In jedem Fall warten. Bürger auf Zeit oder für immer mit Rechten und Pflichten. Das war HR Info Wissenswert, Stationen des Ankommens. Wie erlebt ein Flüchtling Deutschland? Sie finden diese Sendung als Podcast und Informationen rund ums Thema auf hrinforadio.de. Für Schüler und Lehrer in Hessen steht HR Info Wissenswert auch als Unterrichtsmaterial zur Verfügung auf wissen-hronline.de. Mein Name ist Heike Liesmann.